Schaubefehl wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Herzlich willkommen 2021 und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei der ersten Ausgabe in diesem Jahr des Schaubefehls. Neben mir, Matze, ist am anderen Ende der digitalen Leitung auch der liebe André. Wink mal.
Wie winkt man akustisch? Wink, wink.
Wow.
Ja, moin, liebe Hörer, und auch von mir nochmal ein frohes neues Jahr nochmal und ein, hoffentlich gesundes und gutes 2021. Wir hoffen natürlich, dass ihr alle gut reingerutscht seid.
Wir hatten nach unserer letzten Episode eine kleine, Weihnachtspause. Ich war eine Woche lang nicht zu Hause und du hattest ein paar Probleme mit dem Internet. Haha.
Mal wieder Internet gewechselt, die beste Idee aller Zeiten.
Ja, bei mir war es ja nicht mal Internetwechsel. Bei mir war es einfach nur, nee, ihr seid scheiße. Ach ja, aber du hattest das Internetproblem. Wir hatten über Weihnachten hier einen Wasserschaden, der auch immer noch nicht behoben ist.
Ah, herrlich.
Ist geil, so ein Neubau, denkt man
sich. Ich wollte gerade sagen, gerade im Neubau, super.
Denkt man sich, ist alles cool, aber wenn die Leute nicht so richtig Bock haben, alles normal einzubauen, dann hat man irgendwann Probleme.
Doof. Ja, shit.
Aber so ist das ja nun mal. Wir haben uns heute wieder eingefunden, um zwei Filme zu besprechen, die der jeweils andere nicht kennt. Diesmal ist es eine krude Mischung aus Kinder-Fantasy-Krimi und Korea-Arthouse-Gedöns. Aber vorher wollen wir noch einmal ganz, ganz kurz auf unser letztjähriges Podcast-Jahr zurückblicken. Nur ein paar Filme herausstellen, ein paar Folgen. André, was war denn dein Lieblingsfilm von dem, die ich dir im letzten Jahr aufgegeben habe?
Also beim Rückblick ist mir vor allem aufgefallen, dass ich dieses Mal tatsächlich wenig Crap dabei hatte. Also du warst sehr gnädig mit mir. Ich hatte nicht sowas wie im Vorjahr wie Fallen dabei oder sowas. Also du hast mich da echt verschont mit Mist. Das fand ich ganz, ganz sympathisch.
Aber Fallen war im letzten Jahr.
Oder war es auch im letzten Jahr sogar?
Ja, das war ja die Folge mit Das Fenster zum Hof. Was übrigens, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, die erfolgreichste Folge im letzten Jahr war.
Ich hatte schon du hast recht, das war im letzten Jahr. Das kann ich schon mal sagen, das war der Tiefpunkt. Mit ganz großem Abstand. Also Fallen war, stimmt, du hast recht. Ach ja, das kam mir noch davor. Ja, ich war schon eins zu weit. Fallen war mit Abstand wirklich die größte Nulpen-Scheiße, die ich jemals hier im letzten Jahr angucken musste, mit Abstand.
Das war aber auch bewusst so gewählt.
Das dachte ich mir. Das Beste, es ist schwierig, weil das ist wieder mal auch natürlich sehr subjektiv. Ist es natürlich immer bei Meinungen. Aber du hast mir natürlich unter anderem mit Club der Toten Dichter oder auch Breakfast Club hast du mir natürlich mal wieder Filme auch gegeben, die natürlich im allgemeinen Kanon Klassiker sind, die ich nachholen durfte und auch froh war, die nachzuholen. Und wo ich natürlich nichts anderes sagen kann, außer es waren großartige Filme, was ich auch so befand. Das wäre mir aber jetzt auch insgesamt jetzt so einfach, da einfach einen zu picken, weil das wäre schon wieder so random. Also wie gesagt, super Film, gar keine Frage, und zu Recht hier behandelt im Schaubefehl und zu Recht von meiner Watchlist gestrichen. Aber ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, mein Top-Film vom letzten Jahr und auch einfach generell so für mich auch die größte Überraschung und etwas, wovon ich einfach vorher nicht viel gehört hatte und einfach nicht auf dem Schirm hatte generell, war dann, glaube ich, The Perks of Being a Wallflower.
Stimmt, der warst du ja super.
Weil der hat mich ja mega umgehauen. Da bin ich ja jetzt echt großer Fan. Also dann würde ich, glaube ich, den benennen, weil der mir, wie gesagt, ab jetzt von diesen großen Klassikern, die du mir gegeben hast, war das der mich am meisten überrascht hat und den ich nicht auf der Uhr hatte und der mich dann auch wirklich eiskalt positiv erwischt hat. Also da würde ich, glaube ich, den benennen. Wie ist es bei dir?
Ich schwanke so ein bisschen zwischen Fenster zum Hof, American Beauty und Singing in the Rain, tatsächlich. Mhm. Ich glaube einfach,
Singing in the Rain war ich auch nicht, aber.
ich glaube, es ist einfach Singing in the Rain. Für mich als Musical Boy ist das schon irgendwie passend. Und wo du gerade schon vorhin gesagt hast, ich glaube, das größte Nervding war für mich Death Proof, ohne Witz. Oh, da war das eine anstrengende Scheiße.
Das ist aber auch, geil. Ich nenne irgendwie so C-Movie Trash als schlechtesten Film und du einfach ein Tarantino.
Ja, das stimmt.
Die Hörer schon wieder so. Aber ich glaube, die Hörer haben spätestens eben schon wieder einen Herzanfall bekommen, als du eben Burning als Arthouse-Gedöns bezeichnet hast. Also, naja.
Ist das nicht?
Es bleibt spannend. Das werden wir gleich von dir hören.
Ja, und ich glaube, was waren die größte Enttäuschung dann bei dir?
Also, das sag ich ja gerade voll.
Aber da hattest du ja absolut nichts erwartet.
Okay. Enttäuschung, ja gut. Dann was, also okay, ja. Enttäuscht war ich da nicht. Da war ich einfach, schockiert und verletzt auch innerlich. enttäuscht, auch hier wieder schwierig. Vielleicht sogar Hamilton. Weil ich Bock drauf hatte sogar. Weil ich dachte, das Thema ist cool, aber hat mich einfach nicht gecatcht. Also würde ich sagen, das war wahrscheinlich dann Hamilton. Weil ich echt dachte, nach dem ganzen Hype und alle und cool und ich, wie gesagt, ich wollte mich auch drauf einlassen und es hat nicht gezündet, dann war es wohl Hamilton, denke ich, enttäuscht. Und bei dir?
Ich glaube, es war letzten Endes der Soldat James Ryan.
Mhm, ja, okay, könnte ich auch verstehen. Ja, da warst du ja auch nicht so angetan.
Stimmt. Nee, überhaupt nicht. Mag an der Uhrzeit damals gelegen haben, aber ey, wenn ein Film genau eine Viertelstunde cool ist oder spannend und intensiv und es danach 2 Stunden nicht mehr ist, dann ist halt schwierig.
Ja, ich erinnere mich. Ja, ist wie es ist. So. Und eben. Ich meine, und ich muss sagen, an der Uhrzeit gelegen, das wäre fast ein guter Übergang eigentlich zu deinem Film, weil das, da habe ich auch eine Uhrzeithistorie, aber das klären wir gleich. Ja, insgesamt, glaube ich, kann man aber sagen, wieder ein sehr buntes Programm, vor allem letztes Jahr.
Ja, ich gucke mir gerade die Liste an, es ist super, super durchmischt. Und
vor allem auch wieder, was natürlich auch in einer Folge wieder zusammenkam teilweise. Ne? Einfach.
Ja, aber was mich gewundert hat, ich habe keinen Horrorklassiker von dir bekommen.
Nee, stimmt.
Der einzige so richtige Horrorfilm war halt, auf Englisch, Goodnight Mummy. Wie hieß denn jetzt auf Deutsch? Ja,
Ich sehe,
genau. The Crow ist halt, würde ich eher zu irgendwie Fantasy
ja,
oder so nehmen.
Mystery Fantasy, ja.
Aber ansonsten eher wenig aus der Kategorie. Das wundert mich, ehrlich gesagt.
Ja, glaube ich, hatte ich ja auch die recht viel mal gegebene Zeit lang. Glaube ich, wollte ich auch einfach mal wieder ein bisschen rausnehmen, weil ich ja auch weiß, dass es jetzt nicht dein Pfaff-Genre ist. Hab da auch lieber mal ein bisschen.
Das Problem ist, ich kann's halt immer nur alleine gucken. Das ist es halt. Weil die Verlobte zu Hause da eher, die geht dann raus und denkt sich so eine Scheiße.
Ja, aber deswegen habe ich dich, glaube ich, da so ein bisschen verschont. Letztes Jahr haben wir ja auch mal bei mir bunt gemischt. Aber ja, wird sicherlich dieses Jahr dafür mal wieder das ein oder andere vielleicht dabei sein.
Ja, irgendwann muss ich ja mal Der Exorzist oder Ähnliches gucken.
Ja, stimmt. Habe ich alles gesehen auf deiner langen Liste noch, ja.
Ja, sie ist.
Ist noch ein bisschen was zu tun.
Auf jeden Fall. Und ich hab mir ja auch eine Liste für dich gemacht und da ist, glaube ich, auch. Ja, das ist auch sehr durchmischt. Ich bin gespannt. Aber kommen wir zur heutigen Folge. Ich habe dir nämlich aufgegeben, ein Film, der mich damals im Kino auf dem falschen Fuß erwischt hat, und zwar Lemony Snicket.
Der Film, den wir Ihnen ans Herz legen möchten, ist äußerst unerfreulich. Nicht nur, dass es in dieser Geschichte kein glückliches Ende gibt, sie hat auch keinen glücklichen Anfang. Und auch in der Mitte gibt es nur wenig Beglückendes. Der Grund liegt darin, dass die drei Baudelaire-Kinder in ihrem Leben nicht mit allzu viel schönen Dingen beglückt werden. Violet, die Älteste, kann man ohne Übertreibung als großartigste 14-jährige Erfinderin der Welt bezeichnen. Klaus, das mittlere Kind, ist verrückt nach Büchern. Alles, was er liest, prägt er sich ein. Sunny, die Jüngste, liebt es, in alles Mögliche zu beißen. Sie befindet sich gerade in einem Alter, in dem Sprache aus einer Serie unverständlicher Laute besteht.
Auf dem falschen Fuß ist eigentlich ein ganz guter Start dafür, ja. Also, Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events, oder auch auf Deutsch Rätselhafte Ereignisse aus dem Jahr 2004 hast du mir gegeben. Regie Brad Silberling, der hat unter anderem den berühmten Casper damals gedreht und auch den City of Angels unter anderem mit Nicolas Cage. Und habe ihn jetzt bei Apple Twitch-TV, also bei iTunes geguckt. Er streamt nämlich derzeit tatsächlich nirgendwo for free, in Anführungszeichen, im Abo. Gibt's aber auf allen gängigen Plattformen eben zu leihen oder zu kaufen. Ich habe mir jetzt für 3,99 mal bei Apple TV eben geliehen, auch in HD, in Englisch, OV. Kann man da also überall digital sich für kleines Geld mal leihen, wer da reingucken möchte. Physisch gibt's ihn ganz normal auf Blu-ray von Paramount. Und wie immer, wenn ihr über den Link in unseren Shownotes tatsächlich den kaufen solltet, dann, also nutzt gerne den Link, wenn ihr den erwerben möchtet in unseren Shownotes, denn dann bekommen wir eine Kleinigkeit davon ab, ein paar Cent. Deswegen, das wäre nett, nur falls ihr ihn kaufen möchtet.
Guckt da rein. Es ist echt ein bisschen schade, weil vor kurzem hatte ich den noch bei Netflix gesehen.
Bist du sicher? Weil da ist ja die Serie.
Ja, natürlich. Ich weiß, dass da die Serie ist, aber ja. ich hab da den Film geschaut.
Okay, nee, dann war er vielleicht jetzt gerade erst wieder raus. Also jetzt aktuell ist er nirgendwo zu haben.
Ja.
Genau, aber wie gesagt, wenn ihr ihn physisch haben wollt, gerne über unseren Rev-Link, dann tut ihr uns noch einen kleinen Gefallen damit. Und ich würde sagen, ich gehe erstmal in den Plot und dann zu meinen Erwartungen. Und zwar, es geht um Folgendes. Die Eltern der drei wohlhabenden Kinder, Violet, Klaus und Sunny Baudelaire, kommen bei einem Brand ums Leben. Als sie zu einem entfernten Verwandten geschickt werden, finden sie heraus, dass dieser ein Komplott schmiedet, um sie umzubringen und ihr Vermögen an sich zu reißen. Relativ schnell erklärt eigentlich im Kern, worum es geht. Skurril wird es dann erst, eben wie sich das Ganze natürlich dann später ausspielt. Und ja, erstmal zu meinen Erwartungen. Ich war, wie du gerade sagst, ich war auch völlig auf dem falschen Fuß. Ich habe von Lemony Snicket, ich habe den nie so richtig auf der Uhr, also ich wusste, dass es ihn gibt, ich kannte den Namen. Ich habe den aber nie wirklich beachtet. Ich wusste, dass es eben eine Romanvorlage ist, ist ja auch eine ganze Reihe, ne, gibt da auch irgendwie, keine Ahnung, 8, 9 Bücher, glaube ich, eine ganze Menge eben. Und ich habe das immer als Kinderfilm abgetan. Ich dachte, das wäre eben wirklich was für Jüngere, so ein bisschen Märchen, Fantasy-Märchen-Gedönse für eben so 6- bis 8-Jährige, keine Ahnung. Ich habe das wirklich sehr krass als für Kinder abgetan. Ich hatte keine Ahnung, dass es da irgendwelche, dass es da drin um Mord und Totschlag geht, dass es da irgendwelche düsteren Thematiken gibt. Ich hatte wirklich gar keine Ahnung. Deswegen erwartet habe ich wirklich komplett etwas für Kinder, irgendwas für was Seichtes, was man irgendwie auch mit Family gucken kann normalerweise. Und von daher, das waren so meine Einstellungen, als ich mit dem Film gestartet habe. Und als er dann auch anfing mit diesem kleinen, seltsamen Vorab Kurzfilm, oder noch nicht mal, aber so dieser Pre-Vorspann mit diesem Elf in Stop-Motion, da dachte ich erst so, okay, was ist jetzt hier los? Ist das Alice im Wunderland für Drogenkranke? Aber nee, dann wird ja dieser Vorspann direkt gestoppt und von wegen so, falscher Film und so. Bisschen direkt Fourth Wall Breaking. Und naja, und dann wurde mir relativ schnell klar, allein schon von der Bildsprache her, dass ich mich da, glaube ich, ziemlich vertan habe, was meine Erwartungen angingen. Ging dir das damals auch so? Weil du sagst falscher Fuß?
Ich war ja, warte, 2004 oder wann war das?
Ja, 2004.
War ich 13. Und der Film hat eine FSK 6. Und ich hatte schon, ich glaube dann damals in der Fernsehzeitung, gelesen, dass der düster ist. Dass der eigentlich viel zu düster für eine FSK 6 sein soll und wie auch immer. Und bin dann mit einem Kumpel ins Kino. Und das war das erste Mal seit langem zu dem Zeitpunkt wieder, dass mir ein Film, weil man ist Teenager, der eine niedrigere Altersfreigabe hat, der mich so richtig gecatcht hat und mich richtig mitgenommen hat.
Also ich verstehe.
Ich war auch durchaus verwundert, wie düster das Ganze am Ende ist.
Also ich habe den damals auf keinen Fall, also ich habe den, wie gesagt, eh nie gesehen, klar, das wäre jetzt nicht im Podcast, aber ich habe noch damals 2004-0 auf dem Schirm gehabt. Ich meine, da war ich 18, 2004. Ja. Und da hatte ich irgendwie ganz andere.
Da ist man ja noch mehr Edgelord.
Da war ich eh Edgelord, hab nur Horror geguckt, also wie heute, nur noch schlimmer. Und alles andere ignoriert. Und nee, ist völlig an mir vorbeigegangen eben damals. Und hab den dann wirklich immer nur über die Jahre so wahrgenommen, als gibt es. Aber wie gesagt, immer im Kopf als Kinderfilm brauche ich nicht abgestempelt. Und ja, ich hätte nicht falscher liegen können, das stimmt ja nun auch nicht. Er ist ja trotzdem ein Film, auch für Jüngere, aber halt dem definitiv spricht er eine andere Sprache, als ich erwartet habe. Und ja, generell, er umfasst ja die ersten drei Bände der Buchreihe eben, die er hier in einen Film zusammenpackt. Und das Erste, was ich mir dachte, war, Alter, ist der von Burton? Der Film sieht halt aus wie ein Tim Burton-Film. Und als ich dann ein bisschen natürlich zum Film auch recherchiert habe, habe ich ja gemerkt, ich liege gar nicht so falsch, denn Tim Burton sollte ja eigentlich mal Regie führen.
Ja.
Es war sogar schon Johnny Depp an Bord für Graf Olaf, auf den wir gleich zu sprechen kommen. Und auch die Tante Josephine sollte eigentlich nicht von Meryl Streep gespielt werden, wie es jetzt hier der Fall ist, sondern von Glenn Close. Und das war eigentlich der ursprünglich der schon gesetzte Cast und der Regieposten. Und Tim Burton hat das Projekt aber dann eben verlassen. Und dafür kam dann eben Brad Silberling. Und der hat dann Glenn Close ausgetauscht. Und Depp hatte keinen Bock auf Silberling und wollte nur mit Burton drehen. Ist auch weg.
Jetzt dann, ist die Frage, ja, ist das gut oder schlecht?
Wo ich dann Jim Carrey kam. Und ja, das werden wir vielleicht noch mal drüber sprechen am Ende, nach meinem Fazit. Generell muss ich aber, wie gesagt, sagen, dass man sieht es im Film dennoch total an. Das Erste, ja, was ich dachte, der Film startet, ich dachte so, Alter, ist das Burton? Also, der Film sprüht nur davor erstmal, rein von der Optik, von der Stimmung, von der Atmosphäre, von den Kulissen. Und naja, jedenfalls war mir es dann klar, dass ich hier auf jeden Fall ja doch wahrscheinlich falsch liegen würde mit Kitty-Film. Und auch die Vorlage muss wohl sehr düster sein, deswegen passt es aber wohl auch sehr, sehr gut. Das hatte ich noch eben gelesen. Und wie gesagt, Kostüme, Kulissen, alles wirklich sehr, sehr, sehr on point, wirkt fast so wirklich wie so ein Theaterstück auch teilweise. Der ganze Film ist ja eh komplett quasi im Studio gedreht, selbst die Außenszenen. Für alles wurden halt entweder Bluescreens genommen oder Greenscreens und eben Kulissen gebaut. Und das siehst du auch, finde ich. Das wirkt alles irgendwie so eine Theaterbühne. Aber positiv, finde ich, weil es wirklich sehr stimmig aussieht.
Und das aus deinem Mund.
Ja, in dem Fall schon. Die singen ja nicht. Und das bekommt aber, dadurch bekommt der aber auch diesen barockartigen Charakter. Es ist wirklich sehr schön alles. Das kann, also die Cinematografie und die Ausstattung ist wirklich, das ist wirklich top-notch. Das habe ich sehr, sehr genossen, direkt auch auf Anhieb. Und ja, wie gesagt, wir lernen ja dann relativ schnell erstmal die Kids eben kennen. Hier Violet Baudelaire, gespielt von Emily Browning. Großartig, liebe Emily Browning. Fantastische Schauspielerin.
Ich hatte auch einen kleinen Crush dann mit 13 auf sie.
Ja, also jetzt aktuell, jetzt darf man auf sie im Film keinen Crush mehr haben, weil sie wäre damals 14, das wäre ja ein bisschen weird.
Damals.
Aber ich habe jetzt so im späteren Alter, habe ich auch definitiv einen kleinen Crush auf sie. Sucker Punch, ich liebe ja Sucker Punch, wenn der wegen Menschen, die Sucker Punch mögen. Da war sie großartig. Sleeping Beauty war sie der Oberhammer. Also ganz, ganz tolle Schauspielerin, mag ich sie sehr gerne. Dann den Klaus, den Bruder, gespielt von Liam Aiken, unter anderem aus Road to Perdition kann man ihn kennen. Und dann die kleine Schwester noch, die Sunny, im Babyalter, gespielt von Kara und Shelby Hoffman, also sie wurde von Zwillingen verkörpert, je nachdem, welches Zwillingsbaby gerade besser drauf war. Hab nämlich gelesen, dass die während des Drehs öfters natürlich sehr viel geweint haben. Die hatten vor allem sehr viel Angst vor Jim Carrey in seiner Verkleidung.
und teilweise auch irgendwie sehr gut passt.
Und teilweise mussten, ja, absolut. Und teilweise mussten sie die Babys immer wieder tauschen, weil die teilweise einfach am Set eingeschlafen sind. fand ich sehr niedlich, genau. Das ist eben die kleine Schwester, die einen sehr seltsamen Drill hat, denn nämlich die beißt alles. Das Erste, was ihr von ihr seht, ist, dass sie an einer Tischkante hängt mit ihren Zähnen. Da war ich schon mal so, okay, was ist hier los? Ja, und natürlich dann, wie gerade schon gesagt, also dann die Eltern eben kommen um, das Haus brennt nieder und sie werden dann wie so unliebsame Bläger, natürlich sind sie das eigentlich nicht, denn ihre Familie war sehr wohlhabend und sie haben quasi ausgesorgt, wenn sie 18 werden. Ne? Dann wird ja ihr Geld eben vom Konto an sie ausgezahlt, bis dahin bleibt es eben im Familienkonto. Und da eben der Vormund jetzt nicht mehr da ist, werden sie zu einem Verwandten geschickt und das ist erstmal der Count Olaf, aka Jim Carrey, mal wieder in einer absoluten für ihn Paraderolle, möchte ich meinen. Der ist nämlich wieder absolut exzentrisch, tritt auf als der Größte, ja, überhaupt, alles. Er ist der Größte. in allem. Er ist super, er ist unfehlbar, er ist, was ist er? Theater, er macht Theater, ne? Er ist Theaterleiter, er schreibt ein Theaterstück.
Ja, er ist Schauspieler. Er ist
Schauspieler auch selbst, genau. Hat ein Haus, in dem man nicht mal 3 Minuten verbringen möchte eigentlich gerne, denn das ist zusammengefallen, das Dach ist undicht, alles ist schimmelig, es sterben Kakerlaken in den Regalen, wo Nudeln liegen sollten. Und alles ist eklig. Und bei ihm sollen die eben ja bleiben. Und wie schon im Plot gehört, stellt sich halt eben sehr schnell heraus, dass der eben natürlich passend zu seinem extrem exorbitant gruseligen Aussehen nichts Gutes im Schilde führt, denn er hat es eben aufs Familienerbe abgesehen und möchte die Kids halt killen. Und da war ich dann spätestens schon an dem Punkt, wo ich dachte, okay, das ist doch spannender, als ich dachte. Denn natürlich ist es jetzt nicht so, es ist weder halt natürlich, es ist kein Horrorfilm oder so, aber die Art und Weise, wie er die Kids halt ums Leben bringen will, ist schon nicht ohne. Ne? Der stellt die einfach mal im Auto auf eine Bahngleise und steigt aus und geht mal kurz in den Kiosk oder, ne, also er gibt sich da schon reichlich Mühe.
Und ist die überleg mal, du guckst den Film mit einem Kind, was 6 ist.
Ja.
Also ich glaube, da passt dann Horror doch eher als Genre-Einordnung.
Das habe ich mich die ganze Zeit auch gefragt beim Gucken so ein bisschen, wie das auf Jüngere wirken muss, weil er ja trotzdem, wie gesagt, auch schon Jüngere anspricht. Die verstehen vielleicht nicht jeden Gag und so, aber generell, er ist ja nicht gewalttätig, spritzt kein Blut oder so. Er ist also schon definitiv auch für Jüngere mitgedacht, aber ich habe mich die ganze Zeit auch so gefragt, ob Jüngere auch so diese Fallhöhe verstehen. Verstehen die wirklich? Weil es wird ja nicht so richtig benannt. So, es wird immer so ein bisschen drumherum geredet und natürlich ist alles schon lustig und ein bisschen, es ist halt eine schwarze Komödie. Ne? Es ist eine schwarze Fantasy-Komödie. Und ich habe mich so gefragt, ob Jüngere auch wirklich das so verstehen richtig, was Olaf so wirklich mit denen fordert. Ob das alles so ein bisschen noch so zurückgehalten wird, dass Kinder da nicht so groß drüber nachdenken. Ich weiß es nicht. Aber ja, ist wie gesagt, ich glaube auch, rein allein von der Optik und so, da glaube ich, könnten Jüngere, ein oder andere Kind fängt da bestimmt an zu weinen. Auf jeden Fall, glaube ich auch. Und naja, auf jeden Fall ist es dann halt eben so, dass die dass eben schnell dann rauskommt, dass der Olaf nichts Gutes im Schilde führt und sie werden dann eben weitergeschickt zu weiteren Verwandten von ihnen, die dann eben Stück für Stück alle nach und nach von Olaf um die Ecke gebracht werden, damit die
Hallo? Nein, das sind alles Unfälle.
Ja, absolut, genau. Die alle Unfälle erleiden, komischerweise. Und zwar immer, wenn jemand in der Nähe ist, der verkleidet aussieht wie Jim Carrey. Und Olaf infiltriert dann quasi jedes Mal eben wieder diese Szenerie in anderer Verkleidung, mal irgendwie als Forscher, Professor, mal als Seemann, um eben auch die anderen Verwandten jedes Mal wieder ums Leben bringen zu können, damit die Kinder wieder am Ende zu ihm kommen. So, das ist sein Plan. Und dabei geht das Ganze ja so sehr episodisch, fand ich, vor. Also jeder Stopp ist so ein bisschen wie so eine eigene Episode. Deswegen macht es vielleicht nachher auch Sinn, dass, also ich habe die Serie noch nicht geguckt, aber das hat sich für mich schon so wie so ein halbes Serienformat angefühlt, dass du so jeden Verwandten, zu dem sie geschippt werden, ist so eine Folge.
Ja, es ist eben nicht, zumindest ich habe ein paar Folgen der Serie geguckt,
okay,
sondern zum Beispiel bei dem Professor, bei dem Forscher und bei ihrer Tante, das sind immer 2 Episoden pro Verwandter. Und das okay, fand ich schon, gerade wenn man den Film kennt, fand ich schon arg anstrengend und langgestreckt.
Okay. Weil das hätte ich mir so vorstellen können, dass das so gut passen würde. So eine Folge, ein Verwandter und dann gib ihm. Aber ja, deswegen glaube ich, also trotzdem habe ich von da schon ableiten können, warum eine Serie vielleicht Sinn machen könnte, aber ja, gut. Sei es drum. Aber ja, es fühlte sich im Film aber für mich auch so an. So, es war so ein bisschen episodenartig. Es macht dann eben auch einen harten Schnitt und dann sind wir beim nächsten Verwandten, dann lernen wir ihn kurz kennen und die auch alle toll gespielt sind. Zum Beispiel ich war immer großer Fan von Dr. Montgomery. gespielt von großartigen Billy Connolly. Und es ist einfach auch da wieder, jede Etappe macht halt was Eigenes, hat einen eigenen Artstil, hat eine eigene Kulisse. Eben hier bei Montgomery eben dieses Haus, was überwuchert ist von Amphibien, Schlangen, Echsen, hast du nicht gesehen, der halt ein Forscher ist, der mit den Kindern irgendwie nach Peru auswandern will, bevor er dann leider stirbt. Und das mochte ich sehr gerne, dass der Film da sehr abwechslungsreich ist, was eben seine Settings angeht und auch die Charaktere eben, die damit einhergehen. Und mit jeder Etappe erfährt man dann ja auch so ein bisschen mehr eben über die Familie und über die Konstellationen irgendwie. Und das meiste, was man dann auch storytechnisch noch erfährt, ist ja dann eben bei Meryl Streep, bei der Josephine Anwistle. und die, was ist die Tante, glaube ich?
Die Tante, ja, ist irgendwie so.
Und da erfährt man dann auch ja noch ein bisschen mehr dann über die Hintergrundgeschichte. Wobei ich halt leider sagen muss, das war so ein Punkt, der mir bei dem Film dann leider doch halt ein bisschen aufgestoßen ist. Man erfährt für mich leider nicht genug. Und du merkst dem Film leider halt an, dass er eben als Reihe geplant war. Sie wollten ja mehr Teile machen. Das war ja von Anfang an der Plan. Und Jim Carrey hat ja auch irgendwie schon für mehrere Teile quasi unterzeichnet. Und dann ist es ja zu wenig gekommen. Und ich finde, du merkst dem Film leider dann doch recht schnell auch an, dass er sich viel aufgespart hat, dass er dann gerne später erzählt hätte, weil es wird irgendwie angeschnitten, die Eltern oder die ganze Familie eigentlich, diese Bulders waren halt in irgendeiner geheimen Organisation, die haben irgendwas gemacht, aber es wird nicht erklärt, so was haben die eigentlich gemacht und wie waren die Zusammenhänge, wo kommt das, wieso waren die eigentlich so reich, was ist das Familiengeheimnis, das wurde alles angedeutet mit so Sachen, die sie eben finden, vor allem auch dann im Haus eben von der Tante, aber es wurde eben niemals so richtig aufgelöst und das ist echt schade. Wie gesagt, da kann der Film an sich natürlich nichts für, dass nachher dann eben durch Produktionsschwierigkeiten dann nie mehr Teile kamen, klar. Aber ja, trotzdem war es mir halt trotzdem als Film hier an sich, da war es mir dann doch, da haben sie halt einfach zu viel zurückgehalten. Ein bisschen mehr Ausgearbeitung hätte ich mir da schon irgendwie gewünscht, weil so ist es halt am Ende für mich gewesen. Ich hatte mit jedem der Parts dieser Etappen quasi meinen Spaß. Da waren tolle Gags dabei, ich habe viel gelacht, da waren fiese Momente dabei, also düster fiese Momente, wieder tolle Charaktere, viel Jim Carrey, den ich eh liebe, der einfach nur ausrasten darf, wie nie quasi, das sind die nie, ist gelogen, aber der auf jeden Fall sehr viel ausarten darf in vielen Bereichen. Hat auch gelesen, dass eben viele Dialoge, unter anderem von Jim Carrey, waren auch nicht on script zum Beispiel. Er hat wohl sehr viel interpretiert, zum Beispiel, da gab es am Anfang auch so eine Szene, wo er zum ersten Mal die Kinder abholt mit dem Auto. Das Auto ist auch so geil, super, diese 8 Spiegeln und so, alles so weird. Wo er, ich glaube, der Klaus sagt irgendwas und Jim Carrey dreht sich irgendwie um und sagt, warte, gib mir die Line nochmal. Und das war wohl gar nicht im Skript, sondern Jim Carrey hat wirklich gedacht, das hat nicht gut gepasst, der wollte die Line nochmal haben, damit er nochmal darauf reagieren kann. Aber die haben einfach weiterlaufen lassen, haben es halt reingenommen. Mit der Line halt quasi, weil es so geil zu ihm gepasst hat, fand ich mega. Und sowas gab's wohl öfter. Das klappt halt super. Die ganze Harmonie, finde ich, zwischen den Charakteren und so, das ist alles richtig, richtig gut. Aber trotzdem muss ich sagen, nachdem ich dann meinen Spaß so hatte und es alles schön auch weird war, auch angenehm, muss ich sagen, er war mir aber auch schon wieder teilweise nicht weird genug. Also ich fand, du hast dann irgendwie gemerkt, hätte ein Burton, und ja, du merkst ja einfach, dass der da mal drin gesteckt hat. Das ist halt nicht von der Hand zu weisen. Das ist halt sein Stil mitgeprägt. Ein Burton wäre halt noch da den Full Burton gegangen. Und halt hier ein Silverling, finde ich, der hat dann doch hier und da, glaube ich, ein bisschen dann doch die Handbremse gezogen. Also der hätte für mich gerne noch einen Ticken weirder sein können in vielen Momenten. Und dann eben halt, wie gesagt, ich war danach halt nicht wirklich schlauer. Also ich hatte meinen Spaß damit, auch gerade das Finale mit dieser Hochzeit, mit Kevin allein zu Hause Mutter als Richterin, fand ich auch super. Catherine O'Hara da als Justice Strauss, fand ich richtig gut, die dann aus Versehen noch diese Kinderhochzeit durchführt, und ich auch dachte so, okay, auch mal mutig, so, ne, einfach mal so die Ziehtochter da wegheiraten. Das war irgendwie alles schon cool und auch mit diesem Glockenturm dieser Riesenlupe, wo dann ja rauskam, was dann da, ne, und überhaupt und die Zusammenhänge, so ein bisschen eben, was den Kickoff des Films hier angeht, das war ja schon fast klar, wer dafür verantwortlich ist, versprüht der Film ja an jeder Ecke. Aber ja, das war alles cool. Aber nachdem diese Etappen durchgelaufen sind, hatte ich so ein bisschen dann auch so eine leichte Ernüchterung. Weil ich halt so, irgendwie war ich dann so, ja, aber jetzt würde ich halt schon gern mehr wissen. So, jetzt möchte ich, also, ne, wie gesagt, auf der einen Seite kann man sagen, ja, der Film kann da nichts für. Keine Ahnung, der Film kann ja auch am Ende sagen, lest halt die Bücher. aber trotzdem soll ein Film dich ja irgendwie abrunden. Und ich finde, das macht er halt leider nicht so richtig, weil du stehst dann halt da, du hast halt am Ende nochmal dieses Bild des verbrannten Hauses, wo sie diesen Brief dann nochmal finden mit diesem Fernrohr und so, was ja dann die Brücke schlagen soll. Aber da fehlen halt die Zwischentöne. Wie gesagt, ich weiß halt nicht genau, wer war diese Familie, was sollten mir diese Zeitungsartikel da sagen, die sie da im Haus finden, die Fotos. Was haben die eigentlich gemacht, die Eltern? Was ist das für eine Organisation? Woher kommt die Kohle? Weiß nicht, das war, also, man, wie gesagt, man kann auch ohne diese Fakten mit dem Spaß haben. Das möchte ich gar nicht sagen. Der Film ist an sich super unterhaltsam. Ich hatte wirklich eine gute Zeit mit dem, aber er lässt mich halt doch sehr unbefriedigend, was halt die ganze Narrative leider angeht. Das muss ich so ein bisschen sagen. Wie ging es dir da?
Damals ist mir das gar nicht so aufgefallen im Kino. Da hatte ich einfach nur eine extrem gute Zeit. Und ich habe den zwischendurch immer mal wieder geguckt. Und jetzt beim letzten Mal ist es mir halt auch aufgefallen, auch mit dem Wissen aus der Netflix-Serie, weil ich ja nun mal ein bisschen was mitbekommen habe,
ja,
dass da hinter diesem ganzen Geheimbund-Plot noch deutlich mehr steckt. Mhm. Dass da echt einiges fehlt. Aber ich finde das dann immerhin interessant. Ich kann verstehen, warum du sagst, dass, also warum dich das dann genervt hat. Aber der Film hat dich ja dann doch irgendwo gepackt, dass du wissen möchtest, wie es weitergeht.
Genau, absolut. Und deswegen sage ich ja, ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen unfair, ihm das so anzukreiden, aber trotzdem muss der Film an sich für mich trotzdem ja am Ende rund und schlüssig sein. Auch wenn, ja, also er kann ja nicht nur darauf spekulieren, dass halt mal in 3-4 Jahren vielleicht ein Nachfolger kommt oder so. Also das ist, wäre mir halt, dann ist mir das halt trotzdem zu wenig dann. Dann hat der Film sich da sehr, hat es ja sich sehr einfach gemacht, würde ich jetzt mal einfach mal so sagen. Also deswegen, ich gebe ihm den Spaß. Ich hatte eine gute Zeit. Ich sag ja noch mal, Ausstattung, Kostüme, Kulissen, Schauspieler. Alles wirklich richtig gut. Hat mir optisch wirklich super gefallen. Der Humor hat mir gefallen. War schön kreativ. Hätte halt für mich, wie gesagt, noch ein bisschen crazier sein können. Noch ein bisschen düsterer für mich, für meine Geschmäcker. Noch ein bisschen mehr den Full Burton gehen. auch wenn der Name nicht mehr drauf stand nachher. Und er hatte halt für mich, wie gesagt, noch trotzdem ein bisschen mehr Futter liefern müssen, was einfach diese Background-Narrative angeht. Da verlässt er sich dann für mich zu sehr auf das, wir machen ein Franchise draus. So, das ist einfach das Ding. Trotzdem hatte ich eine gute Zeit damit. Und auch nochmal, was da auch alles noch durchs Bild läuft, ne? Du hast ja noch in Dustin Hoffman irgendwie, der mit der dann plötzlich irgendwie als Theaterkritiker da plötzlich durch die Gegend rennt. Du hast eine Helena Bonham Carter drin, du hast eine Jane Lynch, du hast einen Bob Clendenin. Da sind so viele kurze Cameos auch noch irgendwie. Das ist so krass, wer da alles mitspielt. Hier Timothy Spall ist drin, hier Wurmschwanz aus Harry Potter. Jude Law natürlich als Narrator, als Lemony Snicket selbst, der immer wieder so kleine Storybrücken schlägt. Louis Gassman aus zigtausend Produktionen. Jennifer Coolidge hast du drin, hier Stiflers Mom als White-Faced Woman. Du hast so viele Leute drin, das ist richtig, richtig cool, wenn sie alles bekommen haben. Und
ich glaube, auch in den USA ist die Buchreihe einfach noch mal ein deutlich größeres Ding.
Das ist ja eh noch mal immer so ein anderes Ding, klar. Das hast du natürlich ganz oft, dass es einfach einen anderen Hype auslösen kann. Aber das ist ja nicht das Problem. Also der Film, das ist ja mal unerheblich. Der Film kann mich ja egal wie packen, egal wie die Auffassung von
dem Film. Ich meinte, dass deswegen wahrscheinlich so viele Leute gesagt haben, geil, ein Lemony Snicket-Film.
Meine so,
Kinder lieben das, ich mach jetzt mal mit.
Ja, ja klar, natürlich. So, und aber ja, wie gesagt, auf der Negativseite eben, wie gesagt, für mich eben, dass er es einfach nicht mehr abrundet, zu viel offen lässt. Wie gesagt, klar, ich kann mir die Bücher kaufen, ich kann Netflix jetzt gucken, aber das macht den Film ja dann nicht besser in dem Sinne.
Nee.
Und halt, wie gesagt, für mich einfach geschmackstechnisch hätte er gerne noch ein bisschen sogar noch crazier sein dürfen. Er hat ja auch einen Oscar bekommen sogar, ne, für Best Make-up, finde ich absolut gerechtfertigt. Das muss man ihm sagen. Also gerade auch die Jim Carrey-Verkleidungen sind wieder absolut top-notch. Richtig, richtig gut. Und was ich auch mega lustig fand, war, dass die Dreharbeiten so lange gedauert haben, dass halt hier Liam Aiken, also der Klaus, 11 Zentimeter gewachsen ist und nachher am Ende größer war als Emily Browning, die ja die größere Schwester sein soll. dann mussten sie ständig seine Kostüme umnähen und B, mussten sie ihn am Ende immer so filmen, dass er halt irgendwie sich ein bisschen in die Hocke geht oder so, damit er halt nicht größer ist als sie. Das fand ich ganz lustig. Ja, ist das Problem, wenn man irgendwie über mehrere, so lange dreht, eben bis gerade in dem Alter, ne, wenn du einen Wachstumsschub hast,
ja.
Fand ich übrigens sehr lustig. Und das war ja auch mit ein Grund tatsächlich auch, ne, warum sie die Filme irgendwann nicht mehr weitergeführt haben, weil dann, sie wollte natürlich, wenn, weitermachen mit der Besetzung. Und das Problem ist, hat sich dann so hingezogen, dass dann eben Emily Browning und auch Liam Aiken dann schon so alt waren, dass sie nicht mehr ansetzen konnten zu der Zeit und so, ne. Das waren alles so Problematiken dabei. Ja, eigentlich echt schade, muss ich sagen. Also hätte direkt danach irgendwie nächster Teil gekommen, wie 3 Teile in 3 Jahren oder so, hätte es, glaube ich, richtig geiles Ding werden können. Dann auch wirklich auserzählt mit der Background-Narrative so. Ja, wie gesagt, für so bleibt es für mich ein wirklich unterhaltsamer Film. Den kann man sich echt richtig gut angucken, gerade wenn man eben auf diesen düsteren Burton-Stil steht. Aber eben für mich nicht so, nicht der ganz runde Abschluss gefunden. Aber eine gute Zeit hatte ich auf jeden Fall.
Mehr braucht es ja manchmal auch einfach nicht.
Absolut, genau so ein Film ist das eigentlich. Wie gesagt, wenn du dann noch angefixt bist, wie gesagt, stürze ich halt die Bücher. So krass war es dann bei mir jetzt nicht. Ich hätte es gerne einfach in dem Film erfahren. Dann wäre es super gewesen.
Ich wollte mir die vielleicht alle noch mal zu Gemüte führen.
Ich werde wohl mal, also das hat er schon geschafft, ich werde jetzt mal in die Netflix-Serie zumindest mal reingucken.
Ja, ist doch
gut. Weil ich glaube, hier Neil Patrick Harris macht das auch gut.
Ja, er ist auch super als Graf Olaf.
Das glaube ich halt auch. Von daher, also das hat er geschafft.
Ich möchte das Haus nicht verkaufen. Ich habe Angst vor Maklern. Meryl Streep ist aber auch großartig. Dann aber, glaubst du, Johnny Depp hätte das ähnlich gerockt wie Jim Carrey?
Ich habe halt direkt dann hier natürlich irgendwie so Mad Hatter und so im Kopf, ne, der in Alice in Wonderland gespielt hat. Ich glaube, er hat schon auch so diese exzentrische Ader, aber Depp fehlt halt einfach dieses Gummigesicht. Was Carrie einfach hat, der auch halt in jeder Maske trotzdem erkennbar ist und dann aber trotzdem es immer hinkriegt, eine eigene Note reinzugeben. Ich meine, klar, es gibt auch Leute, die Carrie nicht mögen, habe ich gehört. Es gibt böse Zungen, die behaupten, es gibt Leute, die Carrie nicht mögen. Das Problem ist bei Carrie, wenn du ihn einmal nicht magst, dann magst du ihn halt nirgendwo, weil er macht natürlich immer seinen Signature-Move. Ich lieb Carrie halt, von daher funktioniert es für mich sehr gut. Ich glaube einfach, Depp wäre ein sehr anderer Olaf gewesen. Ich glaube, der hat das Exzentrische, was er hat, sehr gut hinbekommen, aber weniger dieses, ja, Gummiartige, dieses Verbiegen, dieses sehr, sehr Körperliche. Ich glaube, Depp hätte das dann eher auf so eine, ja, ich sag ja, der wäre mehr Schnösel, also mehr nicht Schnösel, aber dieses mehr exzentrisch überheblich wäre da mehr rausgekommen als dieses sehr Flachsige dabei noch, sag ich mal. Wäre auch sicher spannend gewesen, aber ich glaube, Jim Carrey passt in diesen völlig obskuren Fantasy-Kontext, passt er sogar vielleicht ein bisschen besser.
Du hast nur mal kurz off-topic, wie hat dir Sonic gefallen? Ich hatte gesehen, dass du den geguckt hattest.
Sonic, ja, war egal. Also der war sehr egal. Ich hab mich nicht gelangweilt, der ging auch sehr schnell rum. Und da auch wieder, Carrey hat ihn gerettet. So. Carrey Jim Carrey hat in Sonic viel mehr gespielt, als er müsste. Der hat sich mega verausgabt, weil ich mir dachte, das ist nur Sonic. Du musst dich jetzt nicht so anstrengen, aber es war echt witzig, so. Carrie hat wieder mega gerockt. Ansonsten war der Film echt leider sehr egal. Den hast du einmal runtergeguckt, dann hast du ihn halt wirklich komplett sofort wieder vergessen. Ist wirklich völlig egal.
Tja,
schade. Der ist auch halt so, ja, kann man einmal gucken und irgendwie eine halbwegs gute Zeit haben, aber du nimmst halt noch viel weniger mit als jetzt zum Beispiel hier beim Lemony Snicket. Und dafür ist auch die ganze Ausstattung und Co. einfach zu beliebig. Und halt CGI Sonic, ja, wie gesagt, Das Redesign war auf jeden Fall natürlich viel besser als dieser erste Fail, wobei ich ja immer noch glaube, ich glaube immer noch, das war ein PR-Stunt. Die hatten schon beide Versionen in der Schublade und haben dann das nur als absoluten Shitstorm-Auslöser genommen, um dann die Good Guys zu sein und das zurückzuspielen, weil sie, glaube ich, sonst zu viel Angst hatten, dass der Film gar keinen interessiert hätte. Sage ich jetzt einfach mal hier aus meiner PR-Expertisensicht. Aber ja, sei es drum. Ja, der Film einfach an sich ist einfach wirklich super platt.
Weißt du, welcher Film nicht platt ist?
Ich weiß ja noch nicht, was du dazu sagen wirst.
Ehrlich gesagt, für mich ist die Welt ein Rätsel.
Hey, kennst du mich noch, Yongsu? Wir waren fast Nachbarn, damals in Paju. Kannst du mir einen Gefallen tun?
Hallo, ich bin Ben.
Darf ich fragen, was du beruflich machst?
Dies und das. Eigentlich habe ich nur Spaß.
Ja, reden wir über Burning. Aus dem Jahre 2018. Im O-Ton heißt der Film Beoning. Also kann man vielleicht schon mal vorweg sagen, mein Koreanisch ist jetzt nicht so on fleek, wie die jungen Kinder sagen.
Hast du wieder deine Koreanisch-Class geskippt?
Ja, sorry. Und bei in Koreanisch ist es ja auch ähnlich wie im Japanischen, dass man bei den Namen zuerst die hier Nachnamen nimmt. Ich weiß es nicht. Gut, der Regisseur ist dann Chang Dong-Lee. Der hat in seiner Vita gar nicht so viel. Der hat nämlich insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Filme vor Burning gemacht, seit 1997. Und zwischen Burning und Poetry, dem Film davor, liegen ganze 8 Jahre. Also hatte er nicht so richtig Lust, irgendwas zu drehen anscheinend. Aber interessanterweise habe ich das häufiger gehört, nachdem ganz viele Leute Burning gesehen haben, haben sie sich dann intensiver mit ihm befasst. Und auch wenn es jetzt nicht auf einem Level mit einem Bong Joon-ho oder Blackout, Old Boy.
Park Chan-wook.
Genau, oder Park Chan-wook ist. Zumindest was die allgemeine Rezeption angeht, sollen die Filme wohl auch sehr klasse sein. Wir haben im Grunde genommen 3 Leute im Cast, die von Bedeutung sind. Der Rest ist eigentlich vernachlässigbar. Das ist Ah In-Yu als Yong-Soo Lee, Yong Seo-yun als Hae-mi und Steven Yeun. Ich weiß tatsächlich nicht, wie man ihn ausspricht.
Das weiß ich auch nicht. Ich sag auch mal Yeun, ja.
Als bekannteste Rolle Walking Dead als Ben. Interessanterweise ich finde es super spannend, dass er sich anscheinend jetzt darauf fokussiert, nur nachdem er bei Walking Dead ausgestiegen ist, fast nur noch irgendwie koreanisches Arthouse-Kino zu drehen.
Ja, ist krass, oder? Der hat ja jetzt auch hier diesen Minari gemacht, der so mega
genau, abgefeiert wird. Genau, ja. Darauf wollte ich hinaus. Minari ist so sein letzter Film gewesen, der 2020 erschienen ist. Und der war bei Letterboxd als ist der am höchsten bewerteste Film aus dem Jahr. Und im Rückblick von David Ehrlich, einem Filmjournalisten, war der auch auf Platz 2. So ein paar weitere kleine Fakten. Der Film war für unzählige Preise nominiert und hat auch einige gewonnen. Unter anderem hat Zhang Dong-Lee bei den Asian Film Awards gewonnen. Er war für die Palme d'Or in Cannes nominiert, konnte da auch noch 2 weitere Siege mitnehmen. Und entgegen so ziemlich jedem Buchmacher wurde er nicht mal für die Oscars nominiert. 2019 war ein sehr, sehr merkwürdiges Oscar-Jahr, wie ich finde. Und da hatte man bei dem besten fremdsprachigen Film als nominierte Kapernaum Stadt der Hoffnung, was ja auch, glaube ich, ein richtig, richtig starker Film sein soll. Cold War, auch sehr beliebt. Shoplifters aus Japan. Werk ohne Autor von Florian Henkel von Donnersmarck. Und Roma von Alfonso Cuarón. Mhm. Also ist schon ein starker Jahrgang. Aber ganz, ganz, ganz viele hatten Burning eigentlich schon dem Sieg vorher bestimmt. Dass er dann nicht mal nominiert wurde, war schon eine große Überraschung. Das Ganze basiert auf einer Kurzgeschichte von Haruki Murakami namens Scheunen abbrennen, was interessanterweise, also Barn Burning dann auf Englisch, und William Faulkner hat eine Geschichte mit dem gleichen Namen. Und das fand die Drehbuchautorin Jung Mi-oh ganz faszinierend und ist auch einer der Gründe, warum in dem Film Faulkner als Jung-Soos Lieblingsautor genannt ist. In dem Film wurden allerdings aus den Scheunen Gewächshäuser. Das hat auch ein bisschen was, ja, Interpretatorisches. Ist das ein richtiges Wort? Vielleicht. darauf komme ich später noch zu sprechen. Es gibt eine zentrale Szene in Yong-Soos Haus, auf dem Land, wo die 3 Hauptfiguren miteinander sitzen. Und das fand ich eigentlich ganz unterhaltsam. Diese eine Szene, oder beziehungsweise eine Sequenz, das geht ja schon ein bisschen länger, das musste über Monate gedreht werden. Da haben sie richtig, richtig lange für gebraucht. Denn, ja, das spielt halt zum Sonnenuntergang und sie hatten immer nur ein paar Minuten, um das richtige Licht einzufangen. Was gerade bei der Tanzszene, glaube ich, sehr, sehr schwierig war.
Ja.
Der Film ist auf Amazon Prime streambar. Oder, interessanterweise, es gibt keine DVD. zumindest wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, sondern es gibt ihn auf Blu-ray als Ultra HD oder in einer Limited Edition als Ultra HD. Der Unterschied ist dann, ja, es gibt noch ein paar mehr Extras. Hast du die nicht sogar, war ich der Meinung?
Ich habe die normale, die Blu-ray. Ich habe mir das Mediabook damals nicht geholt, nee.
Meine Erwartungen an den Filmen, an allen Filmen. du hattest mich ja schon so ein bisschen vorgeschwärmt, dass der Film langsam ist. Ich hatte anstrengende 150 Minuten erwartet. Und ganz häufig wird der Film als Mystery-Thriller so ein bisschen eingestuft. Und ich hatte dann so ein, im Grunde genommen wie bei Lighthouse oder Witch oder meinetwegen auch Film von Ari Aster, so einen langsam steigenden Unwohlfaktor erwartet. Mhm. Dass es einen so langsam kribbelt und einen immer mehr einzieht. Ob ich das bekommen habe? Schwierig. Ich werde einmal kurz einen Teil des Inhaltes der OFTB vorlesen. Ich kann schon mal vorweg sagen, es ist wahrscheinlich besser, wenn man so ziemlich gar nichts von dem Film weiß, außer ob er ihn einen vielleicht anspricht oder nicht. Denn richtig viel Geschichte passiert nicht. Also einmal kurz die Inhaltsangabe von Tsubasa Ozora. Mensch, hat er vom Fußball kurz eine Pause genommen. Yong-Soo träumt eigentlich davon, Schriftsteller zu werden. Momentan hält er sich jedoch mit Auslieferungsjobs über Wasser. Bei einem dieser Aufträge trifft er zufällig seine ehemalige Klassenkameradin Hae-mi wieder. Die beiden kommen sich schnell näher und verbringen die folgende Nacht zusammen. Bald darauf reist Hae-mi für mehrere Wochen nach Afrika und bittet Yong-Soo, in der Zwischenzeit auf ihre Katze aufzupassen. Als Hae-mi schließlich zurückkehrt, holt er sie voller Vorfreude vom Flughafen ab. Bei ihrem Wiedersehen stellt Hae-mi ihm allerdings Ben vor, den sie während ihres Trips kennengelernt hat. Yong-Soo weiß nicht, wie er reagieren soll, denn der gut aussehende Typ an der Seite seiner Angebeteten scheint nicht nur viel Geld, sondern auch noch jede Menge Selbstbewusstsein zu haben. Und da mache ich mal Schluss, denn es kommt noch so ein bisschen Spoilermäßiges. Und ich möchte das Ganze, das Pferd jetzt mal von hinten aufzäumen, dass ich erst mit dem Fazit rangehe. Denn sollten die 4 oder 5 Zuhörer, die jetzt gerade eingeschaltet haben, diesen Film noch nicht kennen, ich werde versuchen, so weit ins Detail zu gehen, wie es geht bei diesem Film, nachdem ich den einmal geguckt habe. Und wenn man also wirklich da unvoreingenommen und ohne Spoiler rangehen möchte, ich kann euch einmal kurz sagen, was ich davon gehalten habe. Und dann könnt ihr gerne, ausmachen und euch den Film anschauen, weil das wäre, glaube ich, das Passendere. Das kommt auch so ein bisschen zu diesem Erwartungs- und Erfüllungsmoment. Als Fazit kann ich sagen, der Film hat ja einen unfassbaren Hype und einen unfassbaren Ruf, den ich nicht nachvollziehen kann am Ende. Der Film hat mich ganz, ganz häufig verloren und ich fand ihn die meiste Zeit nicht spannend. Der belohnt die Zuschauer mit sehr, sehr coolen Metaphern und Aussagen, was man wiederum mögen muss. Denn als Unterhaltungsfilm finde ich, kann ich das Ding nicht empfehlen. Sondern es ist ein, deswegen habe ich auch vorhin Arthouse-Gedöns wahrscheinlich gesagt, es ist etwas, auf das man sich einlassen muss, worauf du Bock haben musst, um dir diese 150 Minuten dich da durchzusitzen. Und deine Geschichte ist ja dahinter, wann lief der beim Fantasy Filmfest? 23 Uhr?
Genau, deswegen sag ich es vorhin, genau, der lief irgendwie Spätvorstellung, auf jeden Fall letzter Film des Tages damals, wurde da angefangen, 22, 22:30. Und dann halt die 148 Minuten, nachdem man eh schon den ganzen Tag auf dem Filmfest gesessen hat, das war eine Zerreißprobe.
Kann ich mir vorstellen. Hast du den jetzt seitdem noch mal gesehen?
Einmal dann zu Hause noch, ja.
Und der hat dir besser gefallen, wenn ich mich richtig entsinne, ne?
Ja, aber auch nur minimal. Also ich hatte dem damals jetzt in Letterboxd Sternen gesprochen. Ich hatte ihm damals eine 3 von 5 gegeben und ich habe ihn aufgewertet auf 3,5. Also ich deswegen sage ich ja, deswegen wollte ich ihn unbedingt mal geben, auch weil es jetzt auch kein Film ist, den ich jetzt überall eben, ich gehe auch mit diesem Hype nämlich nicht mit. Und deswegen war ich mal sehr gespannt, wie du den empfindest, eben weil den gerade so viele so unfassbar hochloben. und bin bei dem Film auch mal wieder so, das ist so ein Film, den ich mir auch, glaube ich, noch sicher ein, zwei Mal angucken werde in den nächsten Jahren und mich immer wieder dahinter fragen werde, ob ich irgendwas nicht sehe. Weil das so ein Film ist so, also ich verstehe schon, wo das irgendwie herkommt. Ich finde ihn auch so, natürlich, der hat was, der hat eine gewisse Sogwirkung, der hat ästhetisch, hat er einige richtig tolle Bilder und im Grunde die ich benutze das böse Wort, die Prämisse, ist ja eigentlich sehr, sehr spannend und sehr, sehr cool. Aber alles, was das eben, also das, was da aber dann passiert, trägt es aber halt nicht über diese Laufzeit für mich. Ich finde ihn, ich sag das wirklich selten bei so Filmen, die eigentlich irgendwie in der gesamten Intention das Richtige machen, aber der zieht sich einfach richtig doll. Und das nicht im positiven Sinne leider.
Und deswegen kann ich die Aussage, dass er eine Sogwirkung hat, auch jetzt in dem Sinne nicht unterschreiben. Denn sonst würde er sich nicht so arg ziehen.
Das finde ich nicht konträr. Also ich finde, also er lässt mich schon dranbleiben, weil, also bei mir sind es einfach die Bilder und auch diese, ich habe schon dieses, du sagst halt, er ist nicht spannend. Ja, das stimmt. Er ist tatsächlich in vielen Phasen ist er nicht spannend. Ich habe aber trotzdem, das habe ich beim ersten Mal gehabt und es bleibt auch obwohl ich dann weiß, wie er endet und worum es geht. Ich finde schon, dass der Film für mich hat der eine, so eine seltsame, der hat so ein gewisses Unbehagen, obwohl er eigentlich gar nichts dafür tut. Aber für mich hat der Film schon immer so dieses, so ein Knistern. Da ist irgendwas, wo du weißt, das wird irgendwas auf irgendwas ganz Schreckliches hinauslaufen oder da wird irgendwelche schlimmen Sachen passieren oder revealed, die dich irgendwann erwischen werden. Und der macht das aber halt nicht so jetzt irgendwie wie eben so ein typischer Thriller, der dich irgendwie, wie du es eben selber beschrieben hast, der so einen Aufbau startet und dich dann so langsam daran führt, sondern der ist dabei halt trotzdem ganze Zeit leise. Aber trotzdem hat das für mich funktioniert, dass ich immer wusste im Hinterkopf so, ah, da ist irgendwas so. Und dieses Gefühl, das hat bei mir sehr viel noch ausgemacht. Aber wenn du das schon gar nicht hast, dann verstehe ich erst noch mehr, warum er dich da eben, also dann verstehe ich auch, warum du gerade diese Sogwirkung da außen vornimmst.
Wir können dann jetzt mal hier ab hier, Spoilerwarnung, ne? Ihr habt jetzt unsere Meinung dazu gehört, guckt euch den Film an, wenn euch das interessiert. Dadurch, dass ich schon recht früh wusste, beziehungsweise ich wusste schon, dass etwas mit Hemi passiert, hat der Film so eine Art Erwartungshaltung an mich geschaffen, dass ich echt verwundert war, dass es im Grunde genommen nur die letzte halbe Stunde ist. Und das war so, glaube ich, so dieses Warten darauf, dass etwas passiert, kann natürlich da eine ganz, ganz fiese Erwartungshaltung geschürt haben. Dass man sich dann immer gefragt hat, okay, ey, komm, jetzt komm mal hier zum Punkt. Ich finde auch, er ist mir deutlich zu langsam. Und ich habe mit einem Arbeitskollegen, der den ganz, ganz großartig findet, danach auch gesprochen. Und der meinte halt, der Film, also für ihn muss ein Film nicht die gesamte Zeit was erzählen, sondern ihn hat dann, weil du auch meintest, so die Inszenierung eher dran gehalten, wie Räume zum Beispiel gezeigt werden, wie etwas gefilmt ist. Und er hat eine Sache gesagt, da komme ich dann gleich noch drauf zu, was bei diesem Film, glaube ich, enorm wichtig ist, um zu verstehen, was das für ein Film ist. Bis der eigentliche Plot einsetzt, dauert das nämlich eine gute Stunde, bis Hemi überhaupt aus Afrika wiederkommt. Ja. Bis dahin passiert sehr wenig. Es wird ein bisschen geredet. Er masturbiert bei ihr in der Wohnung mit Blick auf den Tower. Und ja.
Es geht um Katzen. Film,
ja, oder geht es nicht um Katzen? Man weiß es nicht. Ich finde auch, die Inszenierung ist super. Der Film hat diese Szenen, die in Dämmerung spielen, sind halt wunderschön. Der hat einige unglaubliche Bilder. Und wem das reicht, Daumen hoch. Good for you.
Das war sarkastisch.
Nee, also wirklich, ey, wer sagt, er kann sich auch durchaus 3 Stunden nur schöne Filmbilder angucken. Es ist doch super. Und die gesamte Zeit hatte ich das Gefühl, in diesem Film steckt mehr als diese Geschichte. Und das ist dann, glaube ich, mein größtes Problem, was Zuhörer, die ein bisschen länger dabei sind, bei mir vielleicht auch schon mal gemerkt haben, dass ich mich sehr viel mit Geschichten erzählen und der Theorie dahinter beschäftige. Und der Film, dem ist das einfach egal. Denn die Geschichte, die er erzählt, ist im Kern interessant. Aber einfach nicht, wird einfach nicht interessant erzählt. Und das ist, liegt wohl auch durchaus an der Vorlage. Der Film soll relativ wenig mit der Murakami-Geschichte gemein haben. Aber ich habe mal das Presseheft aus Cannes rausgeholt, weil es gibt da von der Drehbuchautorin und vom halt von Lee Chang-dok eigentlich zwei sehr spannende Aussagen. Ich werde das jetzt mal on the fly übersetzen.
Aus dem Koreanischen?
Nee, ist auf Englisch. Du kleiner Witzbold. Um diesen Film, glaube ich, richtig, richtig gut zu finden, muss man erstmal verstehen, was die Thematiken dahinter sind. Und Lee hatte dazu gesagt, die Geschichte hat sich sehr mysteriös angefühlt, aber es passiert nichts da drin. Er, but I had to agree, also er muss, er stimmt damit überein, dass in der Geschichte irgendwas sehr Cineastisches war mit dieser, ja, mit diesem Mysteriösen. Und dieses kleine Mysterium aus der Kurzgeschichte konnte man relativ einfach zu einem etwas größeren aufbauschen und das Ganze mit vielen verschiedenen Ebenen versehen. Die Löcher, die es in den Situationen gibt in diesem Film, die fehlenden Teile, durch die man nie so die richtige Wahrheit erkennt, die hat, die sieht er so ein bisschen an als, ja, Teil auch unserer Welt, in der wir gerade leben. Man weiß, irgendetwas ist falsch, aber man kann nie so richtig den Finger drauf legen, was das Problem ist. Das hat er dann über sein, über die Geschichte gesagt. Mhm. Und ist, glaube ich, auch ein Grund für die Faszination vieler Leute mit Burning. Ich habe sogar einen Vergleich mit Mulholland Drive gelesen, weil ich absolut nicht mitgehen kann.
Das geht mir auch schon fast zu weit. Aber die Intention verstehe ich. Ja, das ist, glaube ich, bei mir das, was ich meine. Dieses Knistern. Da ist was so. Da ist irgendwas, was man identifizieren kann, aber irgendwie auch nicht. Was gleichzeitig für so ein Unbehagen sorgt, weil man weiß, irgendwas stimmt nicht. Ich glaube, das ist das, was ich meine mit diesem Gefühl. Aber wie gesagt, das trägt sich aber auch nur so weit, wie der Film eben einen auch dann mitnehmen kann. Und wie gesagt, da muss man dann wiederum, was du gesagt hast, da muss man sich aber auch dann es schaffen, sich zwei Stunden lang auch mal einfach in Bildern zu ergötzen, um sich daran dann auch zu laben in diesem ganzen Gefühl. Und wenn man das sich da nicht reinsteigen kann, dann glaube ich, dann verliert bei Burning einen eben auch leider sehr schnell.
Was würdest du sagen, ist das Thema des Films?
Also es ist eine Mischung, für mich ist es immer eine Mischung gewesen aus Eifersucht, falschen Erwartungen und Missgunst.
Mhm. Das ist die Oberfläche.
Ja.
Denn in diesem Film steckt noch ganz, 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 ganz viel mehr. Im Grunde genommen ist alles, was man sieht, eine Metapher auf irgendwas anderes. Und sobald man das akzeptiert hat, kann man hat es so ein bisschen Klick gemacht, dass ich einfach nicht alles für voll genommen habe, sondern okay, wofür steht jetzt zum Beispiel, dass diese Katze nicht da ist? Mhm. Und so weiter und so fort. Es gibt ja auch, im Grunde genommen wird das im Film sogar aufgegriffen, in einer Szene mit den dreien, wo Ben Jong-Soo doch bittet, zu erklären, was eine Metapher ist, weil Hae-min das einfach nicht weiß. Und interessanterweise wird das Ganze nicht aufgedeckt, sondern es ist, ich glaube, die Szene ist in erster Linie da drin, um zu zeigen, hey, nehmt nicht alles für voll, was hier los ist. Und das ist auch etwas, womit sich im Internet sehr viele Leute befassen. Und was eigentlich ganz interessant ist, es gibt 10.000 verschiedene Interpretationsmöglichkeiten für diesen Film. Und keine von denen, die ich jetzt so gesehen habe, lässt sich so ganz von der Hand weisen, sondern es steckt da alles irgendwie mit drin. Wie gesagt, mein Arbeitskollege für den ist es ein Film über Vergangenheitsbewältigung. Und ich habe mir jetzt einfach so ein paar lose Interpretationsgedanken aufgeschrieben. Eine der interessantesten Sachen nämlich, finde ich, das Video-Essay Burning Perspective von Neon Filmosophy, der hat ein sehr, sehr spannendes Thema aufgemacht, nämlich die der koreanischen Wörter in diesem Film. Das Wort für Treibhaus kann auf Koreanisch nämlich auch Plastikhaus heißen. Entschuldigung. Und das Ganze hat dann eine Verbindung mit etwas, was Oh in diesem Presseheft gesagt hat. Denn als sie die Grundgeschichte gelesen hat und von Useless Barns, also von Scheunen ohne irgendwie Sinn gelesen hat, da hat sie das direkt auf Useless People bezogen. Und dieses ganze Scheunen- bzw. Gewächshaus-Thema steht für den Regisseur und die Drehbuchautorin so ein bisschen für die Menschen, die keinen Sinn im Leben haben. Weil man hat halt so eine Außenhülle, die irgendwas verdeckt, aber innen drin hat man nichts. Und das ist ja auch das, was Hemi im Grunde genommen in Afrika sucht. Sie erzählt ja von dem großen Hunger, von dieser afrikanischen, Lebensweisheit oder so, dass es den kleinen und den großen Hunger gibt. Mhm. Der große Hunger ist im Grunde genommen die Sehnsucht danach, dass das Leben einen Sinn hat. Und das fehlt ja bei Yong-Soo und Hemi im Grunde genommen. Beziehungsweise bei Yong-Soo kommt das sehr krass dann, als Ben auftritt. Denn Ben stellt im Grunde genommen das dar, was Yong-Soo sich wünscht. Yong-Soo wohnt auf dem Land, ist ärmlich. Und sein Vater ist ein Gewalttäter, nicht Gewalttäter, ist das falsche Wort, aber ist aufbrausend. Und es wird auch sehr krass angedeutet, dass er seine Kinder zumindest geschlagen hat. Er hat seine Mutter nie gesehen und ist halt einfach niedriger gestellt. Und diese Verbindung von Treibhaus zu den Menschen wirft auch so ein bisschen ein anderes Licht auf diese Unterhaltung, die Yong-Soo mit Ben hat, in der Ben sagt, dass er Treibhäuser oder Gewächshäuser niederbrennt. Wenn man das Ganze nämlich dann so liest wie eine Metapher und wie Yong-Soo das halt auch dann versteht, zumindest im weiteren Verlauf, sagt Ben, dass er Menschen verbrennt. Und zwar diejenigen, die keinen Sinn mehr in ihrem Leben haben und die nach denen nicht gesucht wird, die egal sind für die Gesellschaft. Eine weitere ganz interessante Sache, vor allem mit dem Titel des Films, auf Koreanisch ist Make-up das gleiche Wort wie Einäscherung. Und Make-up ist in diesem Film auch durchaus wichtig, denn Hemi fängt erst an, Make-up zu tragen, nachdem sie Ben kennenlernt. Und Yong-Soo findet ja bei ihm im Badezimmer einen Make-up-Koffer und Ben trägt ja bei seiner neuesten Freundin dann gegen Ende des Films auch Make-up auf und sie ist halt super traurig und man hat das Gefühl, okay, hier irgendwie, die ist nicht cool damit, sondern das soll so dieses, es soll im Grunde genommen das, was die Menschen wirklich sind, verstecken. Und da ist Ben dann irgendwie mit drin. Was ich ganz interessant fand, vor allem im Nachgang, der Film hat eine äußerst, äußerst starke subjektive Wahrnehmung. Es gibt, glaube ich, genau anderthalb Szenen, in denen man den gesamten Film, in denen man nicht Yong-Soos Perspektive hat, sondern alles, was passiert, ist, sehen wir aus seinen Augen.
Mhm, das stimmt.
Und das Ganze lässt sich dann auch auf etwas übertragen, was Hemi vorher gesagt hat. Zum Beispiel dieses ganze Pantomim-Ding. Das ist ein bisschen wichtiger, als es am Anfang den Schein hat. Denn sie sagt, also paraphrasiert, wenn man Pantomime macht, darf man sich nicht vorstellen, dass etwas da ist, sondern man muss vergessen, dass etwas nicht da ist. Und genau das macht Yong-Soo gegen Ende mit im Grunde genommen allen Beweisen. Denn er vermutet ja, dass Ben der Mörder von Hemi ist, hat dafür aber keine Beweise. Und auch am Ende, wenn er ihn umbringt, du hast nie einen richtigen Beweis dafür, dass Ben der Mörder ist.
Nee, genau.
Das sind alles lediglich Indizien, die auch einfach nur zufällig sein könnten. Zum Beispiel die Uhr, die er findet. Es gibt diese eine Szene, Es gibt die eine Szene, in der Yong-Soo mit einer Mitarbeiterin von Hemi redet, die halt sagt, Korea ist kein Land für Frauen. Denn, ja, im Grunde genommen musst du schön sein oder da ist nichts hinter. Und sie trägt die gleiche Uhr. Also es kann sich auch einfach nur um eine, ja, um einen weiteren Aufriss handeln. Und da spielt dann auch so ein bisschen diese komische Brunnen-Story mit rein. Denn da zeigt der Film einem auch noch mal, okay, hier geht es wirklich darum, wie man etwas wahrnimmt. Hemi erzählt davon, dass sie in einen Brunnen gefallen ist und dass Yong-Soo sie gerettet hat. Und Yong-Soo erfährt dann von drei Leuten drei unterschiedliche Sachen über diese Geschichte. Ihre Familie sagt nämlich, wir hatten nie einen Brunnen. Ein anderer meinte, oh, ich weiß nicht, ob hier jemals ein Brunnen war. Und seine Mutter kann sich an diesen Brunnen erinnern. Also weiß man nicht, was es war und was nicht. Und jetzt zu dem wohl offensichtlichsten Thema. Yong-Soo kommt aus der Arbeiterklasse. Der ist super lethargisch und ich muss immer den Namen vom Regisseur nachgucken. Nee, das ist mir das nicht. Chang Dong-li hat selbst gesagt, dass der Film über Wut, also dass es ein Film über Wut ist. Und da kommt das Ganze mit rein. Ben steht für etwas, was er nicht erreichen kann. Ben ist höher gestellt. Er hat einen Porsche. Er hat Freunde, mit denen er sich regelmäßig trifft. Und das ist auch etwas, was Hemi und Yong-Soo beide sagen, dass sie keine Freunde haben. Und er verkörpert im Grunde genommen all das, was Yong-Soo haben möchte. Dieser Mensch hat jetzt die Dreistigkeit, in sein Leben zu treten und ihm Hemi zu stehlen. Und das nur, weil ihm vielleicht langweilig ist. Denn er gähnt, als Hemi zum Beispiel den großen Hungertanz aufführt. Und ganz viel in diesem Film scheint damit zu spielen, dass die niedere Klasse halt eine tierische Wut auf die höher gestellte Klasse hat. Mhm.
Das hat der Parasite zum Beispiel auch als komplettes Thema. Ja.
Das ist jetzt nämlich das. Mein größtes Problem mit der gesamten Geschichte ist, dass es Parasite gibt. Parasite hat nämlich ein ähnliches Thema. Da geht es nicht um Wut, sondern eher um den Wunsch aufzusteigen. Parasite hat allerdings hingegen eine enorm spannende Geschichte erzählt. Und die Symbolik und die Metaphern, die Parasite hat, waren deutlich klarer. Das ist dann so eine Art Geschmackssache, ob man nun mehr an diesem Film knabbern möchte oder ob man es eher auf einem Silbertablett präsentiert haben möchte. Aber ich finde, selbst dann ist Parasite irgendwie spannender inszeniert. Der ist halt mehr mainstreamig. Und das ist das, was Burning auf gar keinen Fall ist. Aber dadurch, dass Parasite nun mal das Ganze so für mich viel spannender macht, konnte mich das bei Burning nie so richtig mitnehmen. Es gibt noch ein paar kleinere Sachen, zum Beispiel diese gesamte Geschichte, dass man nie so richtig weiß, was Ben eigentlich tut. So, als er gefragt wird, hallo, ich bin Hamburger. Als er gefragt wird, was er denn, als was er arbeitet, sagt er einfach nur, I play. Und auch eine Sache, die wohl relativ wichtig ist, aber ich habe den Film auf Deutsch geguckt, wahrscheinlich ein großer Fehler, steinigt mich. Ben hat einen Akzent im O-Ton, der sehr unbeliebt ist. So eine Art schon sehr amerikanisches Koreanisch spricht er. Und das soll wohl gerade bei den, ich sag mal, Alteingesessenen sehr verpönt sein. Und wo ich nicht so richtig hintergestiegen bin, ist zum Beispiel das Ende. Also, dass Yong-Soo das alles verbrennt, damit Ben nicht existiert hat. Das verstehe ich. Allerdings auch erst, nachdem ich darüber nachgedacht habe. Aber wie Ben ihn umarmt, als Yong-Soo ihn absticht, das ist ja kein oh mein Gott, was hast du getan, sondern eher ein Danke.
Ja, das war für mich so ein bisschen, beim ersten Mal dachte ich ein bisschen so nach dem Motto, so, das war so ein bisschen Glückwunsch, du hast das Rätsel gelöst. Das wirkte fast so ein bisschen wie so, das ist die Belohnung, so dass er so hartnäckig geblieben ist. War super weird.
Kann sein, glaube ich aber nicht. Denn mit all dem, was der Film so macht, wäre das zu leicht.
Ja, das stimmt.
Da bin ich noch nicht so richtig hintergestiegen. Wie gesagt, es gibt super, super, super viele unterschiedliche Arten, diesen Film anscheinend zu lesen. Und das macht den
ja, was ich zum Ende hatte mir auch mal jemand gemeint, auch noch eine andere Interpretation war, mit dieser Umarmung, dass Ben doch ein Killer war und er dankbar ist, dass er ihn jetzt gestoppt hat, quasi.
Ja, aber wie gesagt.
Ist mir für den Film auch schwer zu einfach. Also so einfach, glaube ich, macht das sich nicht. Also.
Nee. Also ich glaube schon, dass er ein Killer ist. Einfach, wenn man diesen ganzen, Gewächshaus und Menschengedanken nimmt. Aber. Ja,
er ist halt schon so ein bisschen der koreanische Bateman. Ne?
Ja. Ja. Aber vielleicht hat ja der ein oder andere Hörer dazu eine schöne Theorie. Was ich noch ganz häufig über diesen Film gelesen habe, ist, dass der einen, nachdem man ihn gesehen hat, nicht so schnell loslässt. Dem muss ich vehement widersprechen. Das ist nämlich jetzt eine Sache. Diese ganzen Sachen, die ich hier aufgezählt habe, mit den Interpretationen und was man alles da reinlesen kann und was alles Metaphern sind und diese verdammte Katze, die nicht da ist und am Ende ist sie es nicht. Wer kann das schon sagen? Das habe ich alles jetzt rausgefunden, weil ich das für diesen Podcast recherchiert habe. Hätte ich den einfach nur so gesehen, hätte mich das keine 2 Zentimeter weiter interessiert. Und ich hätte diesen Film wahrscheinlich sehr schnell abgehakt. Es ist schön, dass ich jetzt für diesen Podcast so viel dafür getan habe. Ich glaube aber nicht, dass ich den so schnell wiedersehen werde. Und dass ich da irgendwann mal denke,
also auch trotz dieses angelesenen Wissens willst du es jetzt nicht nochmal proven, dass es auch vielleicht was dran ist, sondern
nee.
Das reicht dir jetzt auch.
Ja. Das klang jetzt vielleicht negativ. Der Film ist gut, er ist wunderschön. Er hat, wie gesagt, einige ganz, ganz spannende Gedanken und ist. Ich mag das ja, wenn sowas so super interpretationsreich ist. Aber mein Arbeitskollege meinte halt, im Grunde genommen ist alles eine Metapher. Und das ist mir einfach zu viel. Und gerade weil der Film dann im Gegensatz zu Parasite nicht vermag, es mich während dieser 2 Stunden 30 zu unterhalten, da hat er mich dann verloren. Hm. Ich weiß nicht, hast du jetzt durch mein gesamtes Rambling irgendwie ein bisschen was mitgenommen?
Nichts, was ich jetzt nicht vorher schon wusste. Ich finde es eher interessant, dass du es fast ähnlich siehst wie ich. Und ich habe mich noch nicht mal so krass reingegraben wie du jetzt. Deswegen, ich hatte genau dasselbe Ding. Ich hatte gar keine. Ich habe schon gemerkt, dass da 8000 Sachen drin stecken, aber ich hatte nach dem Gucken nicht mal die Laune, das jetzt aufzubuddeln. So.
Mhm.
Weil es irgendwie, also ich, ja. Weiß ich nicht. Ich habe nichts dagegen, wenn ein Film natürlich mehr machen will als nur das plakative Äußere, so gar keine Frage. Aber wie du sagst, dann muss er aber auch irgendwie appealing sein. Und Burning ist alles andere als appealing. So, der, wie du sagst, Parasite ist halt deep, aber dabei trotzdem noch unterhaltsam. Der bietet halt sowohl für die Zuschauer was, der Sachen halt einfach mal vorgerotzt kriegen will. Wenn du aber mehr willst, kannst du es trotzdem erkennen. Und ist dabei trotzdem noch spaßig und unterhaltsam und spannend und so weiter. Und das alles, das ist Burning halt nicht. Der ist einfach, um es mal neudeutsch auszudrücken, der ist halt sperrig as fuck so. auf den musst du halt richtig Bock haben. Da musst du dich halt richtig drauf einlassen. Und danach musst du eben noch Bock haben, noch 80 Essays zum Film zu gucken oder zu lesen.
Um dann oder selbst eins zu verfassen.
Oder selbst eins zu interpretieren. So ein Film ist es halt. Wenn man darauf Bock hat, dann findet man sicherlich eine richtige Perle drin. Aber wenn man halt wirklich einen spannenden, unterhaltsamen, ansprechenden, mitreißenden Film erwartet, dann ist man wahrscheinlich eher enttäuscht bei 2,5 Stunden wirklich absolutem Slow Pace. So.
Ich hatte auch noch irgendwo unter einer guten, aber halt nicht komplett ausrastenden Review gelesen, dass jemand meinte, aber hattest du nicht irgendwie die gesamte Zeit das Gefühl, dass das alles nicht real ist? Und bei diesen ganzen Metaphern-Ding, es muss ja irgendwo eine Verankerung dafür geben, dass man Sachen so lesen kann. Und ich hatte auch zwischendurch so ein bisschen ja die Vermutung, dass es in diese Richtung gehen kann. Aber der Film gibt einem das ja nie. Der gibt ja einem ja nie vor, oder beziehungsweise es gibt nie einen Anlass dafür zu denken, dass das alles nicht real ist. Und das ist es halt, was dann so, ja, gut.
Ja, genau, es muss ja zumindest mit irgendwas anfüttern, wo du dann weiter dich reinarbeiten kannst. Aber also, das ist halt, also das ist auch wieder böser als, ja, ich mag den ja auch. Ich finde ihn schon gut. Aber ich finde ihn halt eben erst nicht das Meisterwerk, wofür viele ihn, was viele ihn zusprechen. Und ich bin halt auch kein Fan von Werken, die halt Metaphorik aufgrund der Metaphorik machen. Also, weißt du, wo schon die Grundidee ist, wir machen jetzt was Metaphorisches. So, das ist mir dann schon zu abstrakt direkt.
Mhm.
Ich brauche erstmal eine generelle Geschichte und dann kannst du gerne Metaphern da verbauen. Aber zu sagen, wir machen jetzt hier was Metaphorisches, damit wir was Metaphorisches machen können, das ist mir immer zu artsy dann.
Ja. Also, wie gesagt, mein Fazit ist schon raus. Ja. Habe ich am Anfang gesagt. Es ist ein spannender Film für diejenigen, die sich drauf einlassen können.
Mhm.
Gut. Wollen wir dann?
Und das hatte ich jetzt auch gar nicht bei meinem benannt, weil es auch schon wieder fällt mir doch ein, bei Lemony Snicket, weil es auch so ist das Gegenteil, also die Message von Lemony Snicket ist ja das Gegenteil von Burning, weil die habe ich jetzt schon wieder gar nicht erwähnt, weil sie so plakativ ist.
Ja.
Die Key Message von Lemony Snicket ist ja, hört auf eure Kinder. Weil da geht es eigentlich darum, dass niemand auf die Kinder hört. Die Kinder die ganze Zeit, hallo, wir werden umgebracht oder so. Ja, ja, Ruhe, Kinder, geht mal zu eurem Onkel. da gibt es halt wenig zu interpretieren. Und hier ist halt genau das Gegenteil. Hier musst du erstmal gucken.
Alles interpretieren.
Hier ist die Frage, gibt es einen Onkel? Gibt es Kinder?
Man weiß es nicht.
Man weiß oder, es nicht.
Ja, oder vielleicht glaubt jemand, dass es diese Kinder gibt. Und wer weiß, existieren sie nicht? Wenn ein Baum im Wald umfällt und niemand ist da, um es zu hören, ist er wirklich umgefallen?
Wenn das ein Haus von Reichen angezündet wird, sind sie dann überhaupt reich?
Interessanter Gedanke.
Ja, nein, also genau, was das angeht, ist Lemony Snicket nämlich genau das Gegenteil. Da ist es wirklich hier ist die Message in dein Gesicht. Und bei Burning ist es halt, gibt es eine Message. So, das kann man glaube ich, so gegenüberstellen.
Es gibt nicht nur eine, es gibt Zehntausende.
Vielleicht
gibt
es auch keine. Vielleicht ist es wie bei Lynch. Hör auf zu interpretieren, fang an zu leben.
Ja, aber auch da, naja, nein, nein, nein. Der Film sagt einem ja im Grunde genommen, interpretiere alles, was ich tue.
Ja.
Wollen wir zur nächsten Episode kommen?
Lass uns das abhaken und weitermachen für die nächste Folge.
Gut. Möchtest du mir zuerst schicken oder soll ich dir was schicken?
Ach komm, ich schick mal.
Du schickst.
Ich schick. Ich dachte mir, es wird mal wieder Zeit, dass du nach diesem langen, harten Burning-Tag für dich dass du auch mal wieder was zum Lachen hast.
Ja, sehr gut. Schande über mein Haupt. Ist bei Netflix, glaube ich, nur im O-Ton. Aus irgendeinem Grund. Ich darf mir angucken Monty Python and the Holy Grail.
Also, aka die Ritter der Kokosnuss.
Ja. Wird Zeit. Ich habe Leben des Brian auf meiner Watchlist? Ich glaube ja, weil den habe ich auch nur irgendwann einmal mit 6 oder 7 gesehen und fand den damals schon witzig. Und bei Ritter der Kokosnuss kenne ich natürlich so ein paar Highlights und ich weiß auch, wie das Ganze ausgeht. Aber ich habe Bock.
Das wird mal Zeit. Ist grandios. Ich liebe den, kann ich immer wieder gucken, lache mich tot. Bin sehr gespannt, ob das deinen Humor trifft.
Vermute ja. Das wird dann sehr spannend, denn während ich einen absoluten Comedy-Klassiker gucke, begibst du dich in sehr nischige Gefilde, die dir aber nicht neu sind. Du guckst nämlich den hier.
Töte, was du nicht kriegen kannst. Girl House.
Mhm.
Das Cover sieht unfassbar schlimm aus. Unfassbar schlimm. Unfassbar schlimm. Ganz schlimmes Cover. Das ist ein richtig typisches Mediamarkt, 18er Abteilung Cover. Die sehen alle genauso aus. Genauso, ja. Einfach Copy-Paste.
Das stimmt. Leider.
Kenne ich vom Namen, aber
okay.
Ich weiß jetzt echt null, ob das jetzt was Besonderes ist, ob das Trash ist, ob das cool ist. Hilfe. Ist das der von 2014?
Ist der schon so alt? Nein, ich glaube nicht. Warte mal. Lass mich das mal ganz schnell nachschauen.
Doch, ist er. Ja, das ist der. 2014.
Okay, dann hat er echt lange... Oder das ist... Okay. Ich habe den halt in meiner in der Zeit gesehen, in der ich über Filmkritiken für einen Blog geschrieben habe. Und da lief das Ganze dann so ab, dass im Grunde genommen ich am Anfang des Monats bei Amazon geguckt habe, was für Filme kommen raus, die eventuell spannend sein könnten. Mhm. Und da war er mit dabei. Und dann habe ich den damals rezensiert. Und ich habe den seitdem auch nicht mehr gesehen. Aber ich erinnere mich noch, dass ich den echt gut fand.
Ja, die Bewertungen, ich gucke gerade auf Letterboxd, die Bewertungen spiken extrem auseinander. Ja. Zum Beispiel unser guter Freund Chris Gruß gibt ihm 3,5. David Hein gibt ihm 1. auch mehrere andere. Der schwankt wirklich. Manche Leute geben ihm so 1, 2 und andere geben ihm 3, 4. Also da scheint eine große Diskrepanz vorzuherrschen. Da bin ich mal gespannt, warum.
Ja, ist auf jeden Fall, es ist ein Slasher. So viel kann man vom Cover ablesen. Mhm. Und ich habe auch Bock jetzt, weil ich den lange nicht mehr gesehen habe, den auch mal wieder zu gucken.
Ach, das ist ja vom Regieduo. Und der eine ist hier, der Knauz, genau. Der hat den, diesen The Shrine gemacht, genau. Mhm. Den habe ich doch gesehen. Ja, genau, den habe ich gesehen. Der war nicht so schlecht. Der hat die Cleaning Lady gemacht, genau, den muss ich noch gucken. Der lief auf dem Filmfest vor 2 Jahren, am Fantasy Filmfest. Der hat diesen Jack Brooks Monster Slayer gemacht. Und von dem habe ich noch ewig den Goddess of Love auf der Watchlist. Ja, okay, dann weiß ich zumindest, welche
Du sagst gerade Wörter aneinandergereiht, die mir alle nichts sagen.
Ja, gut. Nee, ich weiß auf jeden Fall, aus welcher Blase der kommt. So, das ist so ein, ja, okay. Ja, bin ich gespannt. Ich bin gespannt.
Und wird auch wieder eine spannende Folge.
Ja, Slasher und Comedy.
Slasher-Comedy.
Aber ist der, aber der Girlhouse ist kein Comedy mit drin. Das ist schon ernsthafter Slasher, oder wie?
Das ist, also ist schon, soweit ernsthaft. Ich mich erinnere, ist das ein ziemlich, ziemlich beinharter Slasher.
Okay. Cool. Bin ich gespannt. Jetzt musst du mir schon Horror geben.
Das fand ich nämlich so unfassbar witzig. Ich glaube, das ist so ziemlich der einzige Horrorfilm, den ich dir geben könnte. Und dann muss ich das jetzt mal machen, bevor du irgendwann auf die zufällige Idee kommst, hey, dieser random Film von 2014, es wird Zeit, dass ich den jetzt gucke.
Kann passieren, man weiß nie. Nein, okay, cool. Dann haben wir nächste Woche Monty Python und Girl House. Und ja, wie immer, ihr wisst Bescheid, geht auf Twitter, da werden wir dann wieder eine Umfrage online hauen. Ihr könnt den Episodentitel mitbestimmen, wie gehabt. Und ansonsten followt uns überall rein und schreibt uns, wenn ihr irgendwas Anmerkungen habt oder über die Filme reden wollt mit uns oder selber, wie gesagt, mitschaut und Feedback habt zu unseren heutigen Fazits. Haut immer gerne in die Tasten. Und ja, ansonsten würde ich einfach sagen, haben wir's für heute. Mhm. Und dann bedanken wir uns wie immer fürs Zuhören und dann hören wir uns im nächsten Schaubefehl dann wieder.
Ich glaube, mit weniger Metadiskussion.
Würde ich mal auch behaupten. Aber mal schauen. Vielleicht überrascht mich ja Girl House mit lynchartigen Twists.
Wer weiß.
Alles klar. Dann bleibt safe, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
Bis denn.
Tschüss.